Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Hope, who will turn the tide, fragt die diesjährige Ausgabe der Ars Electronica. Wer wird das Blatt wenden? Also auch beim traditionsreichen Kunstfestival in Linz ein sorgenvoller Blick auf die Weltlage, dem man dann ja eben mit Hoffnung begegnen will. Meine Kollegin Alexandra Mangel ist für uns dort. Die Ars Electronica hat natürlich auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel und ist längst etabliert als Kunstfestival. Aber gibt es da ja noch immer so einen visionären, einen experimentellen Geist, gerade auch was technische Entwicklungen betrifft?
Ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen. Man muss sich vorstellen, dass in Linz jedes Jahr zur Ars Electronica Tausende von Nerds und Digital Natives aus aller Welt zusammenkommen. Und man möchte die am liebsten als erstes immer fragen, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du hier machst? Weil das immer Projekte zwischen Kunst und Hightech und Wissenschaft sind. Und die Antworten der Leute sind immer so spannend, weil die immer aus verschiedensten Disziplinen kommen und Grenzen überschreiten und das die ganze Veranstaltung eben auch aus. Macht. Und es ist ja dieses Jahr wieder in der Post City, also dem früheren Postverteilungszentrum hier in Linz neben dem Hauptbahnhof. Also ein riesiges bunkerartiges Gebäude, das eigentlich längst abgerissen sein sollte, zum Glück aber immer noch steht. Und die sind froh, dass sie da wieder rein konnten, weil das einfach auch super zu diesen ganzen digitalen Installationen passt. Du gehst von, also man verliert da wirklich komplett die Orientierung und den Bezug zur Außenwelt. Und man kann in jeden Raum reingehen und taucht immer wieder in so eine eigene Welt ein. Das passt eben einfach auch gut zusammen.
Was sind das für Welten? Also du hast ja erwähnt, Zusammenspiel von Kunst, Forschung und Hightech. Wo geht denn die Reise da gerade hin bei der Ars Electronica?
Also ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass dieses Ars Electronica-Netzwerk expandiert, dass da auch immer mehr High-End-Forschungszentren und Unis sich andocken. Also es sind über 40 Unis mittlerweile dabei, Universitäten aus aller Welt, die kooperieren mit großen Forschungszentren wie CERN, ESA, NASA. Also man bekommt mit, dass die Industrie einfach auch stark interessiert ist, dass die immer mehr Künstler sich ranholen, um Prototypen zu entwickeln für Produkte. Also wir haben zum Beispiel mit einer Künstlerin gesprochen, die für einen Hersteller einen Roboterarm weiterentwickelt hat und da tatsächlich auch Impulse geben konnte. Die Konzerne vergeben Residencies an Künstler. Also dieses Interesse der Forschungs-, der Naturwissenschaftsseite scheint einfach stark zugenommen zu haben. Und ich war eben bei den Proben zum Eröffnungskonzert im Mariendom. Das ist auch gleichzeitig das Konzert, was den 200. Geburtstag von Anton Bruckner feiert. Und da machen Quantenphysiker aus Wien und Linz zusammen mit Musikern Quantenphysik hörbar und auch sichtbar. Also es klingt dann so. Der Quantenphysiker Philipp Haslinger von der TU Wien hat auch versucht, mir zu erklären, wie das genau funktioniert. Also Photonen, diese winzigen Teilchen, werden da durch einen Laser erzeugt. Dieser Laser ist auch im Raum des Mariendoms sichtbar. Also es wird Rauch verteilt und man kann dann diese Lasershow auch sehen. Und die Bewegung dieser Photonen wird dann gemessen und funktioniert nach einem Zufallsprinzip. Und nach diesem Zufallsprinzip werden dann Anton Bruckner-Akkorde ausgewählt, die dann ein Organist in Echtzeit spielt. Also Philipp Haslinger hat es so erklärt.
Diese beeinflussenden Messergebnisse werden dann über elektrische Leitungen zu den Domorganisten geschickt, der auf der Seitenorgel, aber auch auf der Chororgel, oben auf der großen Orgel. Auf den Bildschirmen, was sie am Notenpult haben, werden Noten erscheinen, die abhängig sind von was gemessen worden ist.
Philipp Haslinger, Quantenphysiker von der TU Wien. Und also es ist ein Event von vielen, wo mit größtem Aufwand High-End-Forschung die Kunst umarmt geradezu, wo sich Naturwissenschaftler von der Kunst versprechen, ihre Forschungen, die eben komplex sind, die oft eben nicht sichtbar sind, die schwer vermittelbar sind, eben doch sichtbar und hier eben auch vor allem hörbar zu machen.
Also hier nimmt der Künstler eine Rolle ein, um so etwas wie ein leichteres Verständnis von Technik oder von neuester Forschung zu ermöglichen. Ist es der Grund, weshalb die Forschungszentren und die Industrie die einspannen, weil sie das selbst nicht leisten können?
Also mein Eindruck ist, dass es ein Grund ist. Also wenn man zum Beispiel auf eine neue Ars Electronica Location in diesem Jahr guckt, das ist der MET Campus der Johannes Kepler Uni, der medizinische Campus, da finden auch mehrere Ausstellungen statt, große Installationen sind da zu sehen. Und da kann man tatsächlich viele solche Kollaborationen zwischen Künstlern und Naturwissenschaftlern sehen. Also man kann sich zum Beispiel seine Darmflora zeigen lassen und visualisieren lassen, wie das, was man zum Frühstück gegessen hat, jetzt die Darmbakterien verändert. Das wird dann in einer großen, spektakulären Installation sichtbar gemacht. Man kann Prototypen sehen, wo Künstler oder Architekten Architektur aus Pilzen zeigen, die Strahlung abhält. Also das sind so Material- und Produktdesign-Entwicklungen. Und das ist so ein fließender Übergang zu den künstlerischen Projekten. Und das würde ich als so eine Art Vermittlungskunst bezeichnen, wo Kunst eben von der Industrie eingespannt wird, um diese Forschung zu vermitteln, also einer Öffentlichkeit zu vermitteln und auf eine Art sichtbar und hörbar zu machen, die die Naturwissenschaftler erstmal so nicht liefern.
Hast du denn sonst jenseits von diesen Kollaborationen spannende Kunstwerke schon entdecken können auf der Ars Electronica?
Also ich war ziemlich begeistert von Paula Strundens Extended Reality Installation Allison's Room, die eben auf dem MET Campus zu sehen ist. Eben XR, Extended Reality, eben auch das Haptische einbeziehend, nicht mehr nur VR. Sie macht da das Arbeitszimmer der Architektin Alison Smithson für Besucher begehbar und auch berührbar. Also man kann da reingehen, man nimmt sich einen Ordner raus, schlägt den auf und dann wird man zum Beispiel ins Hexenbesenzimmer von Alison Smithson versetzt und steht in dieser Extended Reality, also hoch über dem Waldboden auf einer gläsernen Decke. Also das ist ein irres Körpergefühl und da versteht man auch wirklich, dass das so eine Überwältigungstechnologie ist, die sich eben auch ganz toll als Vermittlerin von solchem Wissen eignet.
Also ich finde es super spannend aber auch wichtig, dass es diese künstlerischen und spekulativen Positionen gibt, wo diese Technik eigentlich ein bisschen herausgefordert wird. Also ich benutze jetzt nicht das Headset, wie es vielleicht gedacht ist, sondern ich klebe da zusätzliche Kameras dran. Ich nehme die Tracker nicht, um die auf irgendwie eine Pistole für ein Ballerspiel zu schrauben, sondern baue eine Katze aus Stoff mit kleinen Rollen drunter können. Und ich glaube, das versuchen viele Künstlerinnen hier bei der Ars eigentlich. Also ja, die Technologie etwas herauszufordern, ja.
Also das war Paula Strunden, die Künstlerin von Allison's Room. Und so versteht sie halt ihre eigene Rolle da auch im Rahmen dieser Kollaboration.
Eindrücke von der Ars Electronica in Linz waren das von Alexandra Mangel. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Und morgen in unserer Sendung Kompressor im Deutschlandfunk Kultur wird dann eine Stunde live von der Ars Electronica in Linz gesendet.